Also, ich hatte den Eindruck, wir sollten das Thema für heute Abend nennen, vom Glauben weitersagen, aber wie? Mit einem Fragezeichen dahinter. Das hat jetzt einmal mit meinem Hintergrund zu tun, dass das sozusagen zum kleinen Einmaleins meines Berufslebens gehört. Diese Frage, wie gelingt das, wie geht das, dass Menschen, denen der Glaube wichtig geworden ist, das nicht für sich selber behalten, sondern dass sie das mit anderen teilen, dass sie anderen etwas davon weitersagen. Ich will aber der Ehrlichkeit halber dazu sagen, es gibt kaum ein anderes Thema, eigentlich kein anderes Thema, das mir so wichtig ist, wo ich aber auf der anderen Seite das Gefühl habe, es ist eine mühsame Angelegenheit, gerade bei Menschen, deren Herz für Jesus brennt, denen der Glaube wichtig ist, weil sie spüren, sie stoßen an Grenzen. Und ich will das gleich zu Anfang sagen. Ich stoße auch an Grenzen. Ich wohne in einem Neubauviertel in Bovenen, und ich möchte so gerne, dass die alle, die in der Nachbarschaft leben, Jesus entdecken und dass ihnen Jesus wichtig wird. Aber ich mache auch genau wie Sie vielleicht die Erfahrung, man kann mit den lieben Nachbarn über alles Mögliche reden. Das geht auch leicht. Aber wenn es ums Glaubensdinge geht, dann merkt man plötzlich, das ist schwergängiger, das ist irgendwie schwieriger, das geht nicht mehr so. Ich wollte das in aller Deutlichkeit sagen. Das Thema ist mir unendlich wichtig. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht gerade zu den leichtgängigen Themen in unserem christlichen Leben gehört. Ich habe, weil ich eine gründliche Buchführung habe, kann ich das nachverfolgen. Buchführung mit Karteikarten. Ich habe im Jahre 2010 hier bei Ihnen im Paulus-Treff schon einmal über das gleiche Thema gesprochen. Da war das Thema Glaube, der ansteckt. Nicht Glaube, der aneckt, sondern Glaube, der ansteckt. Das war das Thema. Und in unserem Nachdenken bin ich den Eindruck nicht losgeworden, wir sollten uns diesem Thema noch einmal stellen. Wie gesagt, das ist ja vom Beruf her auch ein vorgegebenes Thema für mich. Aber gerade weil ich weiß, dass viele andere mit mir zusammen sich an dieser Stelle auch mühen und nicht immer automatisch die großen Erfolgserlebnisse zu diesem Thema haben. Ich möchte es gern in ein Bild kleiden. Mir kommt das so vor, als ob wir um uns herum Menschen haben, die sind sterbenskrank, nicht körperlich sterbenskrank, sondern mit ihrer Seele sterbenskrank, weil sie kräftemäßig ausgebrannt sind, weil sie keine Hoffnung über den Tod hinaus haben, weil sie zutiefst keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Und bei aller christlichen Demut und Bescheidenheit, wir haben das Medikament, das die Seele gesund machen kann. Wir kennen das Medikament nicht, weil wir es selber erfunden haben, aber weil wir es selber eingenommen haben und gemerkt haben, das Medikament wirkt. Bloß es ist so schwer, jemand so weit zu kriegen und zu ermutigen und zu sagen, probier das doch mal aus. Schlimmer kann es sowieso nicht werden. Es kann eigentlich nur besser werden. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass die Gnade Gottes, dass die Liebe Gottes kostenlos ist. Wenn es viel kosten würde, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Alles, was teuer ist, da greifen ja Leute lieber zu und sparen sich das vom Wunder und sehen zu, dass sie rankommen. Aber das ist jetzt nur ein Nebengedanke. Ich möchte Ihnen gern heute Abend zu diesem Thema einiges weitergeben, was ich im Laufe der Jahre begriffen habe, manchmal auch leidvoll begriffen habe, weil ich mich auch reibe an dieser Spannung, dass ich auf der einen Seite so gern möchte, dass das weitergeht und auf der anderen Seite bei mir selber auch bei anderen merke, wie sie darunter leiden, dass das nicht so, das ist jetzt Alltagsdeutsch, dass die Sache nicht so flutscht, wie man sich das eigentlich wünscht und wie man sich das eigentlich vorstellt. Wenn Sie so wollen, ich möchte Ihnen gern Stück für Stück ein paar Brocken Erkenntnis weitergeben. Nun bin ich so erzogen worden, dass man sich selber nicht wichtig macht. Deswegen geht mir das ein bisschen schwer über die Lippen zu sagen, ich möchte Ihnen Erkenntnis weitergeben. Es geht schlicht und einfach um Dinge, die mir im Laufe der Zeit zu diesem Thema klar geworden sind. Die möchte ich Ihnen gern weitergeben, da möchte ich Sie mit hineinnehmen. All das möchte ich aufhängen an einem Wort, an einem Satz aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Weil wir uns hier auf ökumenischem Boden bewegen, habe ich die Einheitsübersetzung gewählt. Ich denke, damit liege ich auf jeden Fall richtig. Damit kann nichts schiefgehen mit der Einheitsübersetzung. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Manchmal kommt man ja innerlich gar nicht so schnell mit so einem Satz, wo ganz viel Wichtiges drin ist. Deswegen noch einmal, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und das Interessante dabei, das kann man sich klar machen, wenn man den gesamten 1. Petrus anguckt, das ist die Zeit, wo es langsam losgeht mit den Schwierigkeiten für die christlichen Gemeinde. Das ist so die Anfangszeit, wo Christenverfolgungen am Horizont abzusehen sind. Da geht das nicht mehr so leicht. Zu Anfang war das vielleicht an manchen Stellen so, dass Leute das Gefühl hatten, ach, das sind so diese verrückten Jesus-Freaks, die beruhigen sich schon wieder und kommen schon wieder zurecht mit der jüdischen Tradition und vergessen diesen verrückten Jesus wieder. Aber so nach ein paar Jahrzehnten wurde das deutlich, das wurde nicht weniger die Begeisterung für Jesus, sondern das wurde eher noch mehr. Und dann regte sich der Widerstand. Dann gab es Druck auch von politischer Seite, weil Leute das Gefühl hatten, jetzt könnte es gefährlich werden. Und gerade den Leuten, die schon die Erfahrung gemacht haben, nicht nur, man ist nicht überall beliebt und gern gesehen, wenn man sich zu Jesus hält, sondern man kriegt auch Gegendruck, wenn man sich zu Jesus hält. Denen ist das gesagt worden, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich habe das mit der Zeitgeschichte jetzt so deutlich angesprochen, weil mein Eindruck ist, wir sind in einer ähnlichen Zeit. Es mag einmal Zeiten in Mitteleuropa gegeben haben, da war der christliche Glaube etwas Selbstverständliches, etwas Anerkanntes. Diese Zeiten gehen langsam aber sicher vorbei. Man steht eher, wenn man sich ganz deutlich auf Jesus beruft oder zu Jesus bekennt, in der Ecke derer, die es noch nicht richtig begriffen haben, was angesagt ist und worum es geht. Man kann ja nun nicht sagen, dass man leiden muss um seines Glaubens willen in Deutschland, aber dass man große Vorteile davon hat, wenn man sich bewusst als Christ outet, das kann man so auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall leben wir in einer Gesellschaft, wo der christliche Glaube längst nicht mehr so selbstverständlich ist, wie er mal war. Ich habe nicht die Illusion, dass vor 200 Jahren alle Menschen, nur weil sie zur Kirche gehörten, von Herzen tief gläubig waren. Da war auch eine Menge Druck und eine Menge Zwang dabei. Das ist auch gut, dass die Sache offener wird und freier wird und ehrlicher wird. Aber auf jeden Fall, so eine ganz gute Presse haben überzeugte Christen im Augenblick nicht, weil sie als intolerant gelten. Und das ist, was mich beschäftigt, auch von dem Hintergrund der Verbundenheit mit Christen in anderen Teilen der Welt, das geht scheinbar in anderen Teilen der Welt leichter. Ich vermute, manche von Ihnen wissen, es hat vor Jahrzehnten schon eine große Erweckungsbewegung in Ostafrika, Tansania unter anderem gegeben. Es gibt seit längerer Zeit jetzt auch in Westafrika, Ghana und Nachbarländer eine große Aufbruchsbewegung. Aber etwas Vergleichbares gibt es in keinem der westeuropäischen Länder im Augenblick. Ich möchte das gern an einer, wenn Sie so wollen, Anekdote festmachen. Ein anglikanischer Geistlicher hat aus seiner Lebensgeschichte, das ist schon ein paar Jahre her, Folgendes berichtet. Er war als Seelsorger für eine englische Militäreinheit, die es damals noch im Rheinland gab, zuständig. Und das war so ähnlich wie in England. Das ging so schiedlich friedlich und da waren Leute da, aber es ging nicht richtig bergab, aber es ging auch nicht richtig bergauf. Und dann ist er von der anglikanischen Kirche nach Seoul in Südkorea versetzt worden. Und er hatte das Gefühl, ich bete genauso, wie ich weiß nicht, ob das in Köln oder irgendwo im Rheinland, jedenfalls in Deutschland war. Ich bete genau das Gleiche, was ich im Rheinland gebetet habe. Und plötzlich kommt Bewegung, da ist Bewegung in der Gemeinde. Da haben Leute den Mut, etwas vom Glauben weiterzusagen, da kommen Leute neu dazu, da finden Leute einen Zugang zum Glauben. Es hat sich bei mir, in meinem Herzen, in meiner Art und Weise, wie ich predige, es hat sich nichts geändert, aber die Wirkung, die mein Dienst hat, ist eine ganz andere. Und dann haben ihm koreanische Christen gesagt, das wundert uns gar nicht, dass das hier irgendwie mehr Wirkung hat, was du machst und was du sagst. Wir sind hier seit Jahrzehnten am Beten und die Dämonen, die haben kaum noch Widerstandskraft. So lange haben wir schon gebetet. Ich habe lange überlegt, ob ich das mit den Dämonen anspreche, weil das nochmal ein abendfüllendes Thema für sich ist. Deutsche und Dämonen, das muss man erklären, was dahinter ist. Die sind ja wie selbstverständlich in der Bibel vorhanden und werden ernst genommen. Und wenn man mit Christen in anderen Teilen der Welt zu tun hat, ist das auch kein Thema. Aber im aufgeklärten Göttingen ist das schon ein bisschen schwierig. Mit den Dämonen, da braucht man ein bisschen Nachhilfeunterricht, um das nachvollziehen zu können. Also worum es mir geht, was diese koreanischen Christen ihm sagen wollten, ist die Widerstandskräfte gegen den christlichen Glauben, gegen das Evangelium, sind offenbar hier in Korea nicht so groß, wie du das in Westeuropa erlebt hast. Das steckt dahinter. Und ich denke, wir müssen uns das klar machen. Wir leben nicht mehr in einer christlichen Gesellschaft, sondern in einer nachchristlichen Gesellschaft. Und vielleicht hat das auch einfach etwas damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, Christentum, das kennen wir, da sind wir weit drüber hinaus und das ist langweilig. Und so eine Langeweile, die kann vielleicht noch lähmender sein als ein innerer Widerstand gegen etwas. Das ist eine ganz, ganz eigenartige Geschichte. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, ich sage bewusst nicht, was sind die Dämonen im Raum Göttingen, aber was sind, so wie ich das sehe, die Widerstandskräfte im Raum Göttingen. Ich sage das in großer Liebe, aber auch in großer Deutlichkeit. Ich habe an manchen Stellen hier in Göttingen, gerade im Universitätsbetrieb, den Eindruck, hier herrscht ein Geist von intellektueller Arroganz. Das heißt, dass Menschen zutiefst überzeugt sind, alles, was ich nicht selber verstehe mit meinem Kopf, das kann es nicht geben und das darf es nicht geben. Und wenn man innerlich so gebaut ist, dann ist das natürlich schwierig mit dem Glauben. Dann ist es schwierig mit der unsichtbaren Welt. Für mich hängt das an diesen beiden Stichworten Aufklärung und Toleranz. Das ist beides in sich etwas ganz Wertvolles. Das ist mir wichtig im Bereich der christlichen Gemeinden, dass es nicht Denkverbote gibt. Dass man sagt, wenn du glauben willst, musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. So ein Christentum möchte ich nicht haben und möchte ich nicht leben. Dass man sagt, also christlicher Glaube ist eigentlich nur was für die Dummen. Und Toleranz ist für meine Begriffe ein ganz, ganz hoher Wert. Ich möchte nicht zurück in einer Zeit, wo Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Aber ich habe das Gefühl, wir haben inzwischen ein Maß an Toleranz, was uns das Leben eigentlich schwer macht. Was ich meine ist, die meisten Menschen um uns herum sind überzeugt, es gibt nicht allgemein verbindliche Wahrheiten. Es gibt nicht Maßstäbe und Richtlinien, die für alle Menschen gut und die für alle Menschen gültig sind. Nun kann man ja, wenn es um den Glauben geht, darüber spekulieren. Ich will es mal im Blick auf die Kindererziehung sagen. Ich bin zutiefst der Überzeugung, nicht alle Arten der Kindererziehung, wie sie im Augenblick von Eltern, die kleine Kinder haben, praktiziert werden, sind wirklich segensreich. Sondern man kann das langfristig an den Wirkungen auch sehen. Es gibt bestimmte Arten, Kinder zu erziehen, die machen Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten Menschen. Und es gibt andere Arten, Kinder zu erziehen, die macht die Kinder zu jammernden, immer fordernden und betüttelt werden müssenden Erwachsenen. Und ich glaube, genauso wie das für die Erziehung gilt, kann man auch in anderen Lebensbereichen nicht sagen, ach, egal wie du das machst, das ist alles gut und das ist alles richtig, Hauptsache du meinst es von Herzen ernst. Nein, ich glaube, es gibt bestimmte Wahrheiten, die stimmen, die sind wahr, egal ob wir davon überzeugt sind oder ob uns das auch nicht einleuchtet. Einer meiner geistlichen Väter, heute kann man das vielleicht nicht mehr so sagen, der hat gesagt, es gibt bestimmte Strukturen im Leben. Versuchen Sie mal unter Wasser tief durchzuatmen. Dann werden Sie merken, es gibt bestimmte Grundgesetze, gegen die verstößt man nicht ungestraft. Und ich meine, das gibt es nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern das gibt es auch in der geistigen Welt, das gibt es auch im Blick auf die unsichtbare Welt. Nochmal zu Hermannsburg zurück, das Missionsseminar, an dem ich früher studiert habe, das ist inzwischen eine Fachhochschule für interkulturelle Theologie. Da studieren ganz viele Frauen und Männer aus der weiten Welt. Und da hat es eine Unterrichtseinheit oder eine Vorlesungseinheit gegeben zum Thema Aufklärung in Deutschland, wo einer der Dozenten die Afrikaner und Koreaner, wo sie alle her sind, Vietnamesen, mit hineingenommen hat und gesagt, Das ist eines der großen Hindernisse im Blick auf den Glauben in Deutschland. Die Folgen der Aufklärung, die dazu geführt haben, dass Menschen der Meinung sind, es ist alles beliebig. Man kann sich alles so zurechtlegen, wie es für einen passt. Und da waren einige Studenten dabei, die sagten, wir haben doch heute Abend die Abendandacht. Und die hatten Erfahrungen mit dem gebietenden Gebet. Ich weiß nicht, ob Sie alle vertraut sind mit dem Thema gebietenes Gebet, aber ich denke, in so einem Kreis, der auch zu Pfingsten 21 fährt, ist das nicht für alle unbekannt. Und die sagten, dann beten wir einfach und weisen diesen Geist der Aufklärung, der offenbar eure Nachbarn das Glauben so schwer macht, dann weisen wir diesen Geist in seine Grenzen. Und da war in diesem ganzen intellektuellen Vorlesungsbetrieb in Hermannsburg auch eine gewisse Grenze erreicht, wo dann einige sagten, genau so machen wir es, und andere sagten, nee, das ist ein bisschen einfach, so können wir das Ganze doch nicht machen. Also, wir müssen leider feststellen, dass mit dem Weitersagen von Glauben in anderen Kulturkreisen geht das im Augenblick leichter. Wir sind in einer Situation, wo das Ganze nicht so leicht ist. Und dann kommt noch ein erschwerender Faktor hinzu. Die positiven Faktoren kommen auch noch, keine Sorge. Ich möchte Ihnen nur, indem ich die erschwerenden Faktoren mal beim Namen nenne, Ihnen auch einen Druck nehmen, dass man nicht durchs Leben geht, jahrelang, jahrzehntelang, und denkt, alle anderen kriegen das hin, etwas vom Glauben weiter zu sagen, nur bei mir funktioniert es nicht. Oder nur in unserer Familie funktioniert es nicht. Wenn man dann in christliche Kreise kommt und sich da richtig wohlfühlt, dann hat man irgendwann nur noch christliche Freunde und Freundinnen und hat auch kaum noch Kontakt zu Menschen, die keine Christen sind. Und dann ist das auch schwierig, anderen etwas vom Glauben weiterzugeben, vom Glauben weiterzusagen. Und deswegen meine ich, ist die Frage wichtig, die wir immer wachhalten müssen, außer den Veranstaltungen, wo es auch um eine Vertiefung im Glauben geht. Welche Veranstaltungen, welche Angebote haben wir in unseren Gemeinden, wo Menschen einfach dazukommen können, um auf eine ganz lockere, unbefangene Weise mitzubekommen, was der Glaube mit dem alltäglichen Leben zu tun hat. Nun sehe ich da Frau Sauter sitzen, und ich will jetzt nicht mit meiner Frau angeben, aber für mich ist das Frühstückstreffen für Frauen eine solche Veranstaltung mit einer ganz niedrigen Schwelle, wo man ein schönes Frühstück bekommt und wo ein Thema angesprochen wird, was alle Menschen interessiert. Und dann wird vom Glauben her klar gemacht, wieso der Glaube eine Hilfe ist mit dieser Frage, zum Beispiel mit der Frage, weiß ich nicht, wie man mit seinem Ehepartner zurechtkommt. Oder die Frage, hilf mir auf die Sprünge, Wut. Wie man mit der Wut, die man nicht in den Griff bekommt, anders umgeht. Und dann wird, oder Angst, dann wird eine christliche Antwort dazu gegeben, eine Veranstaltung mit einer ganz niedrigen Schwelle. Und es kommen da Leute hin, die freiwillig in keinen Gottesdienst am Sonntagmorgen gehen würden. Also sowas meine ich. Das ist jetzt nicht ein Werbeblock fürs Frühstückstreffen für Frauen gewesen. Aber ich glaube, wir brauchen solche Veranstaltungen, wo man auch jemand mit hinnehmen kann, dass jemand anders nicht nur durch mich als Arbeitskollegen oder als Nachbarn etwas vom Glauben erfährt, sondern wo man auf eine lockere Weise mit einer guten Musik, mit einem leckeren Essen dabei etwas vom christlichen Glauben mitbekommen kann. Und dann möchte ich noch etwas dazu sagen. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir einfach, weil wir als Menschen unterschiedlich sind, auch unterschiedlich kontaktfreudig sind. Ich habe einen Kollegen, der fühlt sich so richtig wohl und der läuft zur Höchstform auf, wenn er in eine kontroverse Diskussion kommt. Wenn er merkt, da sitzen Leute am Tisch, die sind hundertprozentig anderer Meinung. Ich habe dann immer die Sorge, ich habe vielleicht was falsch gesagt oder provoziere einen zu sehr. Der erreicht bestimmte Leute, die ich nicht erreiche. Und es gibt Leute, die sind im Argumentieren gut und andere, die können das überhaupt nicht mit dem Argumentieren. Und es gibt dann wieder Leute, die sind mit dem Zuhören gut, und die Argumentierer, die sind meist mit dem Zuhören nicht so gut. Das heißt, dass man sich klar macht, es ist auch eine gewisse natürliche Begabung da, ob man mit anderen leicht über den Glauben reden kann oder nicht so leicht über den Glauben reden kann. Ich habe Vorträge schon gehört, so mit der Überschrift, jeder überzeugte Christ muss ein Missionar oder eine Missionarin sein. Ich möchte Ihnen heute Abend diesen Druck nicht machen, aber möchte Sie ermutigen, Ich erlebe das oft in Gesprächen im Zug, wo sich das ganz zwangsläufig ergibt. Also spätestens, wenn Leute mich fragen, was ich von Beruf mache, dann kommen sofort die ganzen Fragen. Nun haben Sie vielleicht nicht den Vorteil, dass Sie mit einem Beruf aufwarten können, der so eine Gesprächseröffnung bietet. Das geht, aber es gibt natürlich auch Menschen, denen fällt das schwer, über solche Dinge zu reden, und denen möchte ich nicht das Gewissen noch zusätzlich beschweren, dass sie nach Hause gehen mit dem Gefühl, irgendwie habe ich das Klassenziel noch nicht so richtig erreicht als Christin oder als Christ. Es gibt eben Menschen, die können das besser, und andere, die können das nicht so gut. Ich habe heute im Zug gesessen nach Hannover, da saßen zwei Frauen hinter mir, ich musste noch ein bisschen was vorbereiten für eine Sitzung, die haben ohne Punkt und Komma geredet. Und dann ging es darum, um Eierverpackungen mit 4 Eiern drin und welche mit 6 Eiern drin, und dachte, wenn die Christinnen wären, die haben eine natürliche Gabe. Die können über alles reden. Aber es gibt welche, die sind eben zugeknöpfter, und das muss man sich klar machen. Und wenn man zu den Zugeknöpfteren gehört, dann darf man sich nicht von denen, die gerne und viel reden, ein schlechtes Gewissen machen lassen. Dann der vorletzte Gedanke, das ist so Stück für Stück Dinge, die mir wichtig geworden sind. Was überzeugt denn Menschen? Ich denke, was andere Menschen im Blick auf den Glauben überzeugt, das sind nicht in erster Linie Argumente. Ich habe das ja gesagt, mir ist es wichtig, dass ich nicht den Verstand an der Garderobe abgeben muss, sondern dass ich auch verstehen kann, was ich glaube. Dass ich die Botschaft der Bibel durchdenken kann, dass ich auch Menschen habe, denen ich kritische Fragen stellen kann und mit denen ich darüber reden kann. Aber was letztlich überzeugt, glaube ich, sind nicht Argumente, auch in Gesprächen über den Glauben, sondern was überzeugt, sind Erfahrungen. Dass jemand durch den Glauben eine Veränderung in seinem oder in ihrem Leben erlebt haben. Und jetzt denke ich nochmal an die intellektuelle Szene. Auch ein Studienrat kann so krank werden, dass keine Medizin mehr hilft. Und wenn er dann jemand begegnet, der sagt, ich habe meine Not Gott im Gebet gesagt, und dann war mir erstens leichter und zweitens ist es besser mit mir geworden, da kann man schlecht gegen alle argumentieren. Dann kann man natürlich sagen, das ist deine Erfahrung und du erlebst das so, ich muss das ja nicht erleben. Aber ich bin davon überzeugt, Erfahrungen sind immer überzeugender als abstrakte Gedanken. Und auch eine Professorin kann innerlich ausbrennen, also wir haben ja das Wort Burnout, und eine tiefe Sehnsucht danach entwickeln, neue Kraft zu schöpfen. Und wenn er oder sie dann eine Kollegin hat, die sagt, ich habe eine ähnliche Dürrephase durchgemacht und ich habe gemerkt, das Lesen in der Bibel oder der Gottesdienst hat mir geholfen, neue Kraft zu schöpfen, dann ist das ein Argument, was oft tragfähiger ist und überzeugender ist, als wenn man nur abstrakte Gedanken weitergibt. Ich möchte Ihnen gern einen Abschnitt lesen aus einem Gedicht von Gottfried Benn, und damit möchte ich die Not beschreiben, die ich bei nicht wenigen Menschen um mich herum sehe. Dieses Gedicht heißt Verlorenes Ich, und er drückt in diesem Gedicht, ich will das nicht ganz lesen, jetzt nur ein paar Sätze daraus, er drückt in diesem Gedicht die Not aus von Menschen, die alles wissen, aber keine innere Orientierung mehr haben. Und er sagt, der entscheidende Satz heißt, die Welt zerdacht. Man kann so klug sein, dass man die Welt zerdacht hat. Das lese ich jetzt nochmal weiter, ohne dass eine Gedichtinterpretation kommt. Und Raum und Zeiten, vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit, dass Sie das mal interpretieren mussten. Die Welt zerdacht und Raum und Zeiten und was die Menschheit wob und wog, Funktion nur von Unendlichkeiten, die Mythe log. Also was unsere Vorfahren getragen hat, das gibt dir keinen Halt mehr. Und dann sagt er in einem nächsten Vers, du möchtest dir ein Stichwort borgen, allein bei wem? Und wenn es gut ginge, ich komme nochmal zurück auf dieses Bild von der Medizin, dass ich überzeugt bin, im christlichen Glauben liegt die Medizin für die Seele, dann kann ein Mensch entdecken, die Bibel hat nicht nur ein Stichwort, was mir weiterhilft, sondern die Bibel hat mehrere Stichworte, die mir weiterhelfen, die ich dort finden kann. Und schließlich ein letzter Gedanke. Nochmal zwischendurch. Ich glaube, das ist dicht bei unserem Alltag, was hier steht im ersten Petrusbrief. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach einer Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das ist eine ganz alltägliche Sache. Und manchmal ergeben sich Situationen und manchmal ergeben sich Situationen auch nicht. Und manchmal hat man das richtige Gefühl, dass man darauf antworten kann, dass man jemand nicht über den Mund fährt, sondern dass man was Hilfreiches weitersagen kann. Und manchmal sitzt man eine Stunde später zu Hause und sagt, wenn jetzt diese Frage nochmal käme, dann wüsste ich, was ich sagen sollte. Aber dann ist zu spät. Dann ist die Person, mit der man gesprochen hat, weg. Und dann kann man sich ja in den inneren Argumenteschatz legen für eine nächste Begegnung mit vielleicht einem anderen Menschen. Zum Schluss. Ich denke, wir müssen uns auch klar machen, dass mit Gesprächen über den Glauben geht nicht so, dass von einem Moment auf den anderen der Funke überspringt. Der springt manchmal über. Ich habe für heute Abend nochmal überlegt, wie lange das bei mir gedauert hat als Teenager, von dem Zeitpunkt an, wo ich zum ersten Mal anderen Jugendlichen begegnet bin, die die Bibel ernst genommen haben und die Erfahrung mit dem Gebet hatten. Das war in der Konfirmandenzeit. Von dem Zeitpunkt an, wo ich zum ersten Mal anderen Jugendlichen, die authentisches Christsein, so kann man das auch sagen, gelebt haben, begegnet bin, bis ich innerlich so weit war, dass ich ein inneres Ja dazu gesagt habe, das hat bei mir 4 Jahre gedauert. Und ich kenne Menschen, bei denen hat das 40 Jahre gedauert. Überlegen Sie mal, wie lange das bei Ihnen gedauert hat. Und Sie sollten sich nicht selber den Druck machen und anderen Menschen auch nicht den Druck machen und meinen, das, was bei Ihnen vielleicht 5 Jahre gedauert hätte, das ginge bei anderen Menschen in 5 Minuten. Das ist oft ein Langzeitprojekt, dass man im Gespräch mit anderen Menschen ist, das setzt Vertrauen voraus und das geht Stück für Stück weiter. Und oft ist das so, vielleicht ist das auch Gottes Taktik, damit wir nicht hochmütig werden, dass meist, wenn jemand dann schließlich einen Zugang zum Glauben findet, dass da mindestens 7 verschiedene Menschen dran beteiligt sind, die irgendwann mal was Wichtiges gesagt haben oder einfach sich so verhalten haben, dass jemand ins Nachdenken gekommen ist. Ich glaube, das müssen wir im Blick behalten, genauso wie viele von uns Langzeitprojekte aus Gottes Perspektive gewesen sind, gibt es eben auch andere Menschen, wo das nicht von heute auf morgen, von einem Moment auf den anderen geht. Ganz zum Schluss, ich hoffe, ich habe Ihnen eine Menge Druck genommen und habe Ihnen Sie gleichzeitig deutlich daran erinnert, dass es eines der wichtigsten Themen für uns als Christen in dieser Zeit, dass wir uns nicht bange machen lassen, dass wir uns auch von Gesprächen, die scheinbar im Sand verlaufen, also ich kenne auch solche Gespräche, da redet man und hat das Gefühl, also was ich gesagt habe, das ist doch jetzt wirklich überzeugend gewesen. Und die Person dreht sich um, als ob nichts gewesen wäre. Ich erinnere mich an einen Freund aus der gemeinsamen Jugendarbeitszeit, da erschien ein neues Buch, wo so das kleine Einmaleins des christlichen Glaubens erklärt wurde. Und der sagte, wenn man das in großen Stückzahlen kaufen könnte und könnte das einfach an Menschen verschenken, wenn einer halbwegs klar bei Verstand ist und das richtig durchgelesen hat, der kann doch gar nicht mehr anders als glauben. Doch, der kann anders als glauben. So einfach ist es leider nicht. Aber ich glaube, gerade in unseren nicht so ganz einfachen Zeiten lohnt es sich, dran zu bleiben, auch dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig von Erfahrungen berichten. Auch von Erfahrungen, wo etwas scheinbar ohne Ergebnis gewesen ist, aber natürlich auch von Erfahrungen, wo etwas bei jemand anders hängen geblieben ist und eine Langzeitwirkung gehabt hat. Und solche Erfahrungen wünsche ich Ihnen. Amen.